Willkommen bei Steinzeit, willkommen bei Nur Wieso, liebe Zuschauer. Heute freue ich mich sehr auf das Gespräch mit dem Münchner Journalisten und Autor Gerhard Wisniewski. Wir versuchen, ein Bild des Zeitgeists zu zeichnen, gerade in Bezug auf Corona. Und wir sprechen über ein ganz wichtiges Zeitungsprojekt, in dem er sich wirklich ganz dicke reingekniet hat in den letzten Monaten. Das alles gibt's jetzt bei Steinzeit beim Gespräch mit dem investigativen Journalisten Gerhard Wisniewski. Ja, lieber Gerhard, ich grüße dich recht herzlich. Schön, dass du Zeit hast, dass wir miteinander sprechen können. Wie geht's dir?
Hallo Robert, danke. Ich bin auch froh, wieder mal hier zu sein. Ja, mir geht es ja den Umständen entsprechend, so wie wahrscheinlich vielen Menschen hier in diesem Land. Also eigentlich ist ja die Stimmung, die Atmosphäre in diesem Land verpestet durch diesen Corona-Mythos, ja. Also über vielen schwebt das wie so eine Angstblase. Die haben wirklich Angst vor Corona, dass sie sich anstecken könnten und so, oder dass sie andere anstecken könnten über anderen Menschen. Schwebt eine andere Angstblase, nämlich diese Blase vor der, die Angstblase vor der Corona-Diktatur, die hier errichtet wird. Also diese Menschen glauben, und zu denen gehöre ich auch, dass dieses Virus nur als Vorwand benutzt wird, um genau diese Grundrechtseinschränkungen über die Menschen zu verhängen. Und wir, ihr alle, ich auch, wir haben ja auch in den letzten Monaten da viel Arbeit geleistet, um zu zeigen, dass es ja überhaupt keine Grundlage für all das gibt. Allein schon von den Zahlen her, welche minimalen Bevölkerungsteile da betroffen sind, kann man sagen, ist das Coronavirus, wie immer es letztlich beschaffen sein soll, zumindest ein statistisches Phantom. Ja, also wenn es danach ginge, dann hätten wir schon bei jeder Grippe den Staat oder die Welt zusperren müssen. Und was ja auch die Stimmung total vermiest, das sind diese willkürlichen Maßnahmen in Bezug auf Reisen. Also keiner kann mehr was planen. Es gibt keine Rechtssicherheit mehr. Kann ich dorthin reisen? Kann ich in das andere Land reisen? Kann ich zurückkommen oder muss ich danach in Quarantäne? Ja, das sind ja lauter Ungewissheiten. Also manche Leute haben das schon mit psychischer Folter verglichen, und das ist auch so. Ja, zu der gehören natürlich auch Insolvenzen, Zahlungsschwierigkeiten. Wir haben hier ein Lokal in der Nähe, ein kleines Café. Die haben draußen an ihre Tafel, schreiben die immer die aktuellen Schulden hin für die Passanten, die sie gerade haben durch diesen Irrsinn.
Wow,
Ja.
wow.
Und das ist ein kleines Café. Ich glaube, die sind jetzt bei 28.000 Euro. Also das ist also knapp vorm Exitus. Und viele Gastronomen werden wissen, wovon ich rede. Das ist ja kein Einzelfall. Also die Stimmung, die Atmosphäre ist vergiftet, verpestet. Die Lebensqualität halbwegs zerstört, die Existenzen zerstört, ganz viele Existenzen zerstört, durch die irrsinnige Politik der WHO und in unserem Fall der Regierung Merkel und Söder, darf man nicht vergessen.
Du gehörst zu den Menschen, die sich schon seit vielen Jahrzehnten mit Machenschaften von Geheimdiensten und Staatsapparaten und also wirklich von Hintergrundpolitik beschäftigen. Und du, wie wir auch, hast in den letzten Monaten natürlich auch viel Arbeit und Zeit investiert, um das weiter zu ergründen. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe neulich mit dem Dr. Dahlke ein Interview geführt und der hat jetzt auch nach, was weiß ich, gefühlt 5 Monaten mittlerweile gesagt, er ist eigentlich immer noch fassungslos wie am ersten Tag über all diese Maßnahmen, über diese Geschwindigkeit und die Art und Weise, wie sich unsere Gesellschaft verändert hat. Wir haben uns ganz am Anfang des ganzen Wahnsinns schon mal unterhalten mit dem Heiko Schöning zusammen. Und wie hast du jetzt die Entwicklung in den letzten Monaten erlebt? Geht es dir ähnlich so?
Ja, also wenn man es schafft, sich zu distanzieren davon, für viele Leute, ja, die stumpfen bereits ab oder es wird sowas wie zur Normalität, aber das darf man nicht zulassen, sondern man muss versuchen, sich zu distanzieren mal wieder gedanklich, was passiert hier eigentlich? Und dann wird einem wieder die volle Tragweite bewusst und man fühlt sich wie in einem schlechten dystopischen Roman, ja. Ich meine, der Vergleich ist ja auch schon oft gezogen worden zu George Orwell oder Schöne neue Welt und anderen. Und ja, die hätten sich da sowas wahrscheinlich nie ausgedacht, ja, oder ausdenken können. Die wären einfach nicht draufgekommen, wie perfide man also Grundrechte abschaffen kann unter dem Vorwand, die Leute schützen zu wollen. Und das erschwert ja jeden Protest, weil Wer möchte schon dagegen protestieren, dass man ihn vor einem tödlichen Virus schützen will, bitte? Ja. Und das ist der Trick dabei. Das Ganze wird damit eben zugedeckt.
Was mir in den letzten Monaten aufgefallen ist, wie man sämtliche kritischen Stimmen mundtot machen möchte. Ich kann also ohne Übertreibung sagen, dass es eine richtige Medienkampagne gegeben hat gegen alternative Medienportale, gegen Journalisten im Einzelnen auch. Also Anfeindungen jeglicher Art, unterste Schublade wurde da gemacht. Es gibt zig Beispiele mittlerweile, egal ob jetzt in Print oder in anderen oder in Fernsehmedien, wo also mit ganz fiesen Tricks und Faktenverdreherei, also die Wahrheit auf den Kopf gestellt worden ist. Ein ganz krasses Beispiel war der SWR, Report Mainz hat ein Beispiel gemacht, wo sie versucht haben, den Andreas Popp aufs Glatteis zu führen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst an diese Episode. Ganz kurz erzählt, es waren zwei Hauptprotagonisten in diesem Beitrag, zwei Männer, ein junger 20-Jähriger und ein Mit-50er, die beide sozusagen aus den Fängen dieser Verschwörungstheorien entkommen sind. Der Tenor in diesem Beitrag war so, dass es wie wenn sie einer Sekte zum Opfer gefallen wären. Ihr Leben ist zerstört worden. Die anderen haben sie beleidigt und gesagt, wenn du so ein Arschloch bleibst, dann kommen wir auch nicht mehr zu dir. Und Gott sei Dank hat er den Ausstieg geschafft. Und dann hat man versucht, noch den Andreas Popp damit reinzuziehen, weil eins dieser Bücher angeblich einen der Protagonisten in diese fatale Entwicklung geführt hat. Und dann haben die mit ihm ein Interview machen wollen oder haben ein Interview gemacht und wollten ihm immer nur diesen einen Satz in den Mund legen. Und Andreas, der schlaue Fuchs, hat sich natürlich nicht darauf eingelassen und hat das Ganze gefilmt in ganzer Länge und hat es dann online gestellt, wo also herausgekommen ist, mit welchen linken Methoden hier gearbeitet wird. Wenn du jetzt als Journalist selber jahrzehntelang in der Branche tätig solche Methoden siehst, wie ordnest du das ein? Also mir fehlen da die Worte. Ich bin da wirklich sprachlos, mit welcher Impertinenz und welcher kriminellen Energie da auf Leute eingeschlagen wird.
Also ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich habe ja selber lange Jahre für das Fernsehen gearbeitet. Es wird schon immer mit diesen Methoden gearbeitet. Also man guckt sich einen Gesprächspartner aus, den man kritisieren möchte, um nicht zu sagen, fertig machen möchte, weil man ja mit einer bestimmten Meinung an einen Beitrag herangeht oft, ja. Und den führt man dann aufs Glatteis. Das heißt, man ist erstmal auf gut Deutsch scheißfreundlich, um überhaupt das Interview zu kriegen. Also herzliche, viele liebe Grüße und so weiter. Ja, ihr ZDF oder was weiß ich, habe ich jetzt nur als Beispiel genannt. Es könnte da drin stehen, ja. Und dann bereitet man natürlich bestimmte Sachen vor für dieses Interview, ja. Und man möchte einfach, dass derjenige sich entblößt oder entblößt wird, dass man ihn bloßstellen kann. Also mir hat zum Beispiel mal ich glaube, das war sogar ein NDR-Team, in Sachen 9-11, die haben mir, ich hatte ja behauptet, es gibt keine Beweise für einen Flugzeugabsturz am Pentagon bei 9-11. Und dann haben sie mir diese Frage gestellt. Ich habe das verneint, nein, keine Beweise. Und dann haben sie mir also ruckzuck ein Foto vor die Nase gehalten mit irgendeinem Flugzeugteil und haben gesagt, oder mit irgendeinem Raketenteil, das konnte man nicht genau erkennen. Ja, was ist nun damit? Ja. Und dann habe ich ja wahrheitsgemäß geantwortet, das kenne ich schon, das beweist gar nichts. Man kann das Teil nicht identifizieren, ob das von der Boeing stammt oder von wovon sonst, ja. Aber das ist so typisch, es wird halt vorher schon geplant, den anderen in die Pfanne zu hauen. Das ist Routine. Das war schon immer so. Und jetzt wird das halt von vielen von uns aber erst wahrgenommen und auch von immer größeren Bevölkerungskreisen, ja. Und ja, und die Methoden haben sich meiner Meinung nach auch verschärft. Das ist ja so. Man muss ja hier wirklich von Propaganda sprechen. Das ist ja nicht, das ist ja, hat ja mit Journalismus nichts mehr zu tun.
Ich erinnere mich an eine Fernsehdiskussion, an der du teilgenommen hast, und du hast dann auch einen berühmten Spruch geprägt, der immer wieder zitiert wird: Vier gegen Willi. Ja, und du warst da der arme Willi sozusagen. Also, du warst eingeladen im Studio, du hattest den Moderator, vier Moderatoren und drei, vier, fünf Einspielerfilme gegen dich, und am Schluss hat man dich dann da quasi im Regen stehen lassen mit den Argumenten. Du hattest gar keine Chance, das argumentativ irgendwie zu erklären. erklären. Jeder Gedanke von dir wurde abgeschnitten. Der Moderator ist dir ins Wort gegrätscht und genauso hast du die ganze Phalanx der Experten gegenüber gehabt. Das war damals noch anders. Jetzt mittlerweile gibt es gar keinen kritischen Wissenschaftler, Journalisten, der sich zum Thema Corona auch nur äußern darf. Also vor kurzem gab es eine Sendung von zwei, es ist glaube ich im WDR gewesen, eine berühmte Kabarettistin namens Caroline Kebekus hat eine eigene Talkshow bekommen. Die ist ja eigentlich ganz nett und ganz pfiffig und so weiter, kann man alles, muss man gar nicht kritisch finden, aber sie hatte die Anja Reschke eingeladen und die ist ja eine der Alpha-Journalistinnen in Deutschland. Und dann haben die so quasi fabuliert, warum man denn jetzt diesen ganzen Leuten, die was Kritisches sagen, kein Podium liefern darf. Und dann haben die zum Beispiel auch das Beispiel Klimawandel aufgeführt. Naja, 98% der Wissenschaftler sagen, das ist so. Da kann man jetzt einfach keinen, den 2% Spinnern kann man einfach kein Podium bieten. Und genauso ist es auch bei Covid-19. Also sprich, die Wissenschaft ist sich einig, das ist so und jeder, der was anderes behauptet, hat den Schuss nicht gehört. Jetzt frage ich mich, wieso diese ganzen Redaktionen und offensichtlich auch gut im Kopf sortierten Menschen, die ganzen Journalisten haben studiert, die da in dieser Position sind, warum die nicht mal ansatzweise überprüfen, welche Informationen alternativ zur Verfügung stehen?
Ja, weil das ist gar nicht das Programm. Wir reden hier von Staatsmedien. Mhm. Ja. Man behauptet ja hier immer, also nein, das sind keine Staatsmedien, das sind öffentlich-rechtliche Medien. Und ja, dann muss ich die Frage stellen, wieso beruhen all diese Medien auf einem Staatsvertrag? Wozu brauche ich einen Staatsvertrag, um dann keine Staatsmedien zu gründen oder wie? Ja, selbstverständlich sind das Staatsmedien und das ist die offizielle Linie. Die sind gleichgeschaltet, wie in früheren finsteren Zeiten. Und da gibt es nur noch eine Ideologie und eine Meinung. Fakten spielen da keine Rolle mehr. Ja, das ist unsere heutige Realität, von der man dachte, man wird sie nur in Geschichtsbüchern nachlesen können. Aber wie man sieht, wiederholt sich die Geschichte oder besser gesagt, sie wird wiederholt.
Ganz aktuelles Beispiel, wenn du sagst Medienpropaganda und Manipulation. Vor wenigen Tagen, also sprich jetzt Mitte Juli, war die große Debatte mit den Verletzungen der Abstandsregeln auf Ballermann. Also Mallorca ist in Blickpunkt geraten und es gab Videos von feierwütigen Deutschen, die teutonischen Horden sind sozusagen auf die Balearen eingefallen und haben dafür gesorgt, dass die ganze arme Insel jetzt wieder Masken tragen muss. Jetzt stellt sich heraus, dass es Archivmaterial war, dass es gar keine feiernden Horden gibt. Es haben Leute geschrieben, die vor Ort waren. Es haben andere Leute anhand von Webkameras aufgeschnappt. Der Dr. Schiffmann hat da auch ein interessantes Video dazu gemacht. Also sprich, man ist sich offensichtlich nicht zu schade, Fakten so lange zurechtzubiegen oder auch bewusst zu manipulieren und zu fälschen, bis das gewünschte Narrativ eben erscheint. Was heißt das für dich?
Naja, das heißt, dass unsere Realität komplett konstruiert wird mit Bildchen, mit Bildern. Mhm. Ja. Ich selber habe mal ein kleines Medienexperiment gemacht, vor Jahren schon. Und da waren so Revolutionen im Gespräch in anderen Ländern, diese berühmten bunten Revolutionen. Und dann habe ich mir gedacht, wie wäre das wohl, wenn in Deutschland so eine bunte Revolution stattfinden würde? Oder wie wäre das, wir schauen ja nur sozusagen von außen auf diese Staaten, auf diese Länder wie Libyen oder damals, ja, oder Tunesien oder Ägypten und so. Wie wäre das, wenn man von außen auf Deutschland schauen würde und man würde da einen englischsprachigen Beitrag vorfinden über die Revolution in Deutschland? Und dann habe ich wirklich nur aus YouTube-Schnipseln von Demonstrationen, von Gewalttaten, von Merkel-Reden und so weiter so eine Revolution in Deutschland simuliert und zusammengesetzt. Nur aus zusammenhanglosen Bildchen. Ja? Also das heißt, wir leben in einer völligen Scheinrealität. Die wird hier für uns geschaffen. Das kann man jetzt komplett machen, als komplettes Modell, eine komplette Inszenierung. Oder man kann das in Einzelfällen machen, wie bei dieser Mallorca-Sache. Mhm. Ja, kein Problem. Und das Dumme ist ja, dass der Mensch zu 80% von seinem Gesichtssinn abhängt. Das heißt, er glaubt das erstmal das, was er sieht, ja, und weniger das, was man ihm sagt oder was er liest oder so, sondern das Dumme ist, dass das Bild für den Menschen der prima facie Beweis für eine Tatsache ist. Mhm, Denn in unserem Entwicklungsprogramm, also historisch oder besser gesagt evolutionär, war das Fernsehen ja nie vorgesehen. oder eine Fotografie, sondern alles, was man gesehen hat, das war, war. Ja, das ist das Problem. Und jetzt sehen wir laufend Dinge, die nicht wahr sein müssen. Die können wahr sein, aber sie müssen nicht. Also es ist überhaupt kein Problem, irgendwas zusammenzuschnibbeln. Ja, und das machen die auch so.
Die Macht der Bilder sozusagen. Also
Ja.
das, was man sieht, ist das, was den meisten Teil der Realität bestimmt.
Ja, 80% über unserer Sinneseindrücke kommen über die Augen. Ja. Das ist einfach wahnsinnig mächtig. Ein Bild ist viel mächtiger als alles andere.
Gibt es ja auch diesen Spruch, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Es ist jetzt
So
zwar ein
ist
anderer
es, ja.
Zusammenhang, aber kommt in diese
Es
Richtung.
ist genau das,
Ja,
ja.
in der wir müssen es jetzt die ganzen Fakten aufzuzählen, das ist jetzt wahrscheinlich, das würde jeden Rahmen sprengen, das haben wir auch an anderer Stelle schon oft gesagt, aber ich möchte auf zwei wichtige Punkte kommen, und zwar ist das eine sind diese Black Lives Matters Demos und das andere sind diese Krawalle nach den Stuttgart. Die haben jetzt primär nichts miteinander zu tun, also vielleicht zeitlich, aber mir geht es eher darum, man hat ja diese ganzen Maßnahmen verhängt mit Social Distancing und die Masken, damit eben keine weitere neue Welle kommt, kein zweites Ischgl, Verbote von Veranstaltungen, Theater und so weiter und so fort. Und jetzt hat man da an diesem ersten Wochenende von Black Lives Matters, ich weiß noch, in Wien gab es 50.000 Menschen, die auf einem Platz waren, auf dem großen Rathausplatz. In München waren, glaube ich, über 20.000 Menschen und weltweit waren also wirklich in hunderten Städten Hunderttausende, wenn nicht Millionen Menschen auf engstem Raum zusammen. Und der offiziellen These nach hätte ja in dem Fall dann dieses Ereignis oder diese Ereignisse zu einem sprunghaften Anstieg von Infektionen und Erkrankungen führen müssen. Und was wir im Hinterher jetzt gesehen haben in den Kurven, es gab nicht mal einen Zacken, es gab nicht mal einen kleinsten Ausschlag. Also sprich, diese ganzen Distanzregeln sind eigentlich fürs Gesäß, um es neutral zu sagen,
Natürlich.
oder?
Ja, ich meine, das ist der Beweis, dass Black Lives Matter gegen das Coronavirus hilft. Wenn ich jetzt mal in der Logik unserer Politiker denken würde, ja, also solange man für Black Lives Matter demonstriert, ist man immun. Das finde ich spannend, diese These. Ja, also die hebt sich aber qualitativ jetzt nicht weiter ab von dem restlichen Blödsinn, den man uns erzählt. Ja, und da sieht man ja, was politisch gewollt ist und was nicht. Demonstrationen gegen den Putsch, gegen die Bürgerrechte sind nicht erwünscht. Und da muss man, das ist ganz schlimm, das ist alles ganz ansteckend. Da muss man ganz viel Abstand halten. Und die werden auch von Staats wegen abgewürgt.
Gerade in München ist da auch ein Musterbeispiel dafür, wie man solche Demonstrationen also ziemlich restriktiv handhabt. Während in Stuttgart oder in anderen Städten also wirklich Tausende zusammenkamen, hat man da ein kleines Häufchen Protestanten auf der Theresienwiese eingepfercht sozusagen. Du hast dir das auch mal vor Ort angeschaut, also ein Trauerspiel, was man da veranstaltet hat. Und wie gesagt, bei anderen Dingen, wie zum Beispiel dieser Krawall nach den Stuttgart oder großen Demonstrationen, Black Lives Matter, ist das alles irrelevant gewesen. Für mich eigentlich auch nur ein Beweis dafür, wie surreal und wie irrational diese ganze Debatte geworden
Ja,
ist.
weißt du was, Robert, was eigentlich so schlimm ist, wenn man sich genau solche Dinge mal anschaut, all diese Widersprüche und Inkonsistenzen in diesem offiziellen Corona-Narrativ, dann müssen wir ja feststellen, ja, es gibt nicht nur die Abschaffung der Grundrechte und solche Dinge, die Abschaffung der Rechtssicherheit, sondern es gibt auch einen totalen Zusammenbruch der Vernunft. Ja. Das heißt, man gewöhnt die Leute daran, einfach völlig irrsinnigen Maßnahmen zu folgen, ohne zu fragen, ohne Fragen zu stellen. Und das ist natürlich besonders gefährlich, weil was unsere Gesellschaft zusammenhält, das ist die Vernunft, ja. Wenn dann, die Wenn-Dann-Beziehungen, Kausalitäten und so weiter, ja. Was ist auch verhältnismäßig, ja? Ich kann nicht ein ganzes Volk einsperren, bloß weil 1000 Leute infiziert sind oder 10.000 einen Schnupfen haben oder sowas in der Richtung, ja. Das heißt, das Problem ist eigentlich, wir gewöhnen uns sozusagen oder wir sollen gewöhnt werden an eine Herrschaftsform, die vollkommen unlogisch und willkürlich ist. Und das wird hier auch ausprobiert in diesem Fall.
Mittlerweile haben wir ja die Situation, dass die Anzahl der Testungen ins Unermessliche gestiegen ist und alleine durch die falsch positiven Tests, die dieser berühmte PCR-Test von Dr. Drosten oder Professor, auch immer, von Christian Drosten, dass also diese falschen Testresultate so viele falsche positive Zahlen liefern, dass man also nur durch verstärkte Testungen, ohne eigentlich wirklich Kranke zu haben oder Infizierte zu haben, diese restriktiven Maßnahmen endlos weiterführen kann, bis dann wirklich eine zweite Welle kommt oder was auch immer die da postulieren. Also eigentlich haben sie sich jetzt hier wie beim Mühlespiel, kennst du doch eine Zwickmühle, kannst du das, Mühle, egal wie man, der Gegner hat keine Chance mehr. Bei jedem Zug kann ich dem Gegner ein Steinchen abnehmen. Und ich habe das Gefühl, dass die jetzt in so einer Situation sind, wir sind diejenigen, die auf der anderen Seite sitzen, egal was die machen, eigentlich verlieren wir nur gerade dabei.
Ja, wir sollen natürlich verlieren, aber das Ganze hat ja auch Vorteile. Denn bis jetzt hat sich die Gesellschaft noch nie in größerem Ausmaße mit überhaupt dem gesamten Virus-Narrativ beschäftigt oder beschäftigen müssen. Also man hat das eben so hingenommen, ah ja, da gibt es Viren, so. Man kann sich impfen lassen oder auch nicht, ja. Und eigentlich wusste niemand darüber Bescheid. Und jetzt sind plötzlich Hunderttausende, wenn nicht Millionen Leute mal damit konfrontiert worden und sind gezwungen worden, sich damit auseinanderzusetzen, mal da reinzuschauen, was ist überhaupt ein Virus, ja, und wie funktioniert das, was ist überhaupt eine Impfung, macht es überhaupt Sinn, das ganze Zeugs? Und das finde ich den positiven Effekt, und da stellt man eigentlich fest, oh, also die kommen nicht nur bei dem Coronavirus in Erklärungsschwierigkeiten, sondern überhaupt bei dem Virusthema kommen sie in Erklärungsschwierigkeiten. Und natürlich erfahren wir auch, wer alles dahinter steckt, wer verdient und so weiter, was das für ein globales Geschäft ist. Und das haben wir jetzt zum Beispiel auch gerade in der Express-Zeitung aufgearbeitet, das ganze Thema, und haben da zwei Ausgaben dazu rausgebracht, zu diesem Coronavirus-Thema. Und zwar, weil wir eben das Gefühl hatten, ja gut, man kann natürlich ins Internet schauen und dort ganz viel finden, nur das Problem ist, dass einem das Thema da um die Ohren fliegt. Man findet tausend Splitter, also Twitter-Posts, Telegram-Posts, natürlich Artikel, ja. Und was es brauchte, das war mal so eine systematische Zusammenfassung und auch richtig gut aufbereitet, grafisch, sodass man nicht solche Buchstabengräber hat, ja. Und da haben wir uns halt mal richtig reingekniet, ja. Und wir haben das in zwei Teilen eigentlich gemacht. Und was besonders, ich sag mal, außergewöhnlich ist, den ersten Teil, den haben wir kostenlos zum Download als PDF angeboten. Und da geht es nur um die medizinischen, mikrobiologischen, sonstigen Tatsachen. Also kann man das Virus überhaupt isolieren? Erfüllt das Virus die berühmten Kochschen Postulate und all das? Ja, das ist mal sozusagen die technische Seite. Und in der zweiten Ausgabe, da haben wir uns mehr über die politischen und geschäftlichen Hintergründe gekümmert. Ja. Also man kann auch schauen, wo man sich besser auskennt. Wenn man schon ganz viel weiß über die geschäftlichen und politischen Hintergründe, weiß man vielleicht noch nicht so viel über die medizinischen, mikrobiologischen Hintergründe. Ja. Und dann kann man sich ja entscheiden oder wählen. Und wie gesagt, die erste Ausgabe, die zu diesem Thema, die haben wir kostenlos aufs Internet gestellt. Und die ist bis jetzt etwa 400.000 Mal runtergeladen worden oder
400.000
angeklickt
Mal.
worden.
400.000
ja.
Mal schon. Wow, okay.
Ja.
Ich blende Sie
das
jetzt mal
PDF.
Kurz ein. Ich blende Sie mal kurz ein, damit die Zuschauer mal einen Blick haben. Also wir sehen jetzt gerade hier die erste Doppelseite von diesem PDF, das man eben einfach runterladen kann auf der Seite expresszeitung.com. Da gibt es einen grünen Banner, da steht drauf, die gesamte Ausgabe runterladen, ein Editorial am Anfang, und dann sieht man relativ schnell, dass also diese Artikel, wie du sagst, keine Buchstabengräber sind, sondern kurze, prägnante Aussagen von Experten und Wissenschaftlern oder auch von den Antagonisten dazu. Immer ein kurzer Artikel, dann grafisch finde ich es vor allem gut aufgearbeitet, weil man mit Bildern eben, wie du sagst, schon viel mehr machen kann. Es kommen Bildzeitungsausschnitte, Drosten wird hier zitiert und so weiter und so fort. Und erklär uns doch mal, wie es zu deiner Zusammenarbeit gekommen ist mit der Express-Zeitung, und wie ist das Team aufgestellt? Wie müssen wir uns das vorstellen, wie er das macht?
Naja, also es war eigentlich ganz, sag ich mal, profan. Wir haben uns auf einer Veranstaltung kennengelernt. Da sind plötzlich zwei junge Herren aus der Schweiz an mich herangetreten und haben mir das Projekt, ihre Idee vorgestellt, einer Themenzeitung. Eine Themenzeitung ist eine Zeitung, die sich pro Ausgabe nur mit einem Thema beschäftigt, aber das dafür ganz ausführlich bis in die Tiefe. Wir haben ja bei herkömmlichen Zeitungen das Problem, wir kriegen ja nur Schnipsel. Ja? Die haben auch ihre Berechtigung, aber man liest halt einen kurzen Artikel oder auch einen längeren, aber man kann der Sache da nicht wirklich auf den Grund gehen. Und es stellt sich halt heraus, dass wir so viele aktuelle Baustellen haben, politisch, wirtschaftlich, medizinisch, in jeder Richtung. Also wir haben jetzt ja schon, wenn ich das richtig sehe, 33 Ausgaben, dass uns da genauso wenig die Themen ausgehen wie in der Tageszeitung. Ja? Und die Leser honorieren das auch sehr, dass sie sozusagen jedes Mal zu jedem Thema ein umfassendes Handbuch dazu kriegen. Das kann als Nachschlagewerk dienen oder als Argumentationshilfe oder zum Auffrischen. Ja, was war denn nochmal mit den PCR-Tests oder was sind die Kochschen Postulate, bla bla bla, was man sich ja alles gar nicht mehr merken kann heutzutage, sowieso nicht, ja, weil wir ja dauernd zugedonnert werden mit elektronischen Informationen. Und das war die Idee dieser Themenzeitung und das hat mir sehr gefallen, das Konzept. Und so sind wir zusammengekommen und das währt jetzt aber auch schon einige Jahre, diese Zusammenarbeit. Und das ist eine Abo-Zeitung. Man kann aber auch Einzelausgaben auf der Website erwerben. Und bei einem Jahresabo kann man sogar 3 frühere Ausgaben kostenlos dazu wählen. Mhm. Ja. Und wir sind da also auch, wie soll ich sagen, ziemlich moderat mit unseren Preisen, was man auch daran sieht, dass wir sogar in diesem Sonderfall Corona, weil es lebenswichtig ist für unsere Gesellschaft, eine komplette Ausgabe aufs Netz gestellt haben. Mhm. Ich glaube, das war noch nicht so häufig da in der Zeitungswelt.
Ja, klar. Ich meine, du weißt, welche Arbeit in jedem einzelnen Artikel drin steckt und dann auch noch die Setzung der Zeitung selber, das ganze Layout und so weiter, bis die Druckfahnen erstellt sind. Also ich bin selber kein Verleger, aber ich hatte mit genügend Verlegern zu tun, die mir erzählt haben, was ein einzelnes Buch für einen Aufwand hat. Und jede Zeitung ist ein ähnlicher Aufwand. Ja. Also von dem her gesehen, Respekt und danke
also,
für die Leistung.
Wenn ich das noch sagen darf, ja. Das hat mich nämlich auch begeistert, gleich an dem Konzept, das unglaublich innovative Layout. Also ich kannte frühere Projekte in Deutschland, wie die Wochenzeitung Die Woche zum Beispiel, die hatte auch ein sehr feines Layout, hat auch Preise dafür gewonnen. Ja, das hat man gern angeschaut. Und das hat eigentlich die Expresszeitung auf die Spitze getrieben, das Anschauliche, das Aufbereitete, Sachen, die einem ins Auge springen, die man sofort versteht, schon vom Hinschauen. Wie gesagt, 80% über unserer Sinneseindrücke kommen übers Auge. Und das erschließt sich uns ein Bild nach dem Motto, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Also wir brauchen das, ja. Mhm. Und wir müssen ja auch in Konkurrenz treten zu den verlogenen elektronischen Medien. Ja? Und wir wollen aber andererseits ein Printmedium machen, weil wir kennen ja die Probleme von elektronischen Medien. Kanäle werden dauernd gesperrt, egal bei Twitter, bei YouTube, bei Facebook und so. Und theoretisch kann man auch einfach so einen ganzen Dienst abschalten. Dann stelle sich mal den Verlust vor, der da stattfinden würde, von Millionen von Informationen. Ja, ja. Die Verbrennung der Bibliothek von Alexandria wäre nichts dagegen gewesen. Ja. Und deswegen wollen wir auch diese Printform beibehalten, sodass sie überlebt und dass sie im Schrank steht und dass man jederzeit nachschauen kann und sein Wissen auch auffrischen kann und nochmal sehen kann, was eigentlich Sache ist.
Der Vorteil von einer Zeitung ist, man muss sie physisch entsorgen, wenn man sie wegschmeißen will. Das ist nicht einfach nur ein Klick, Mail löschen oder Datei entsorgen, in den Papierkorb legen, sondern man muss wirklich händisch was tun. Also das macht man nicht so schnell wie so eine Mail löschen. Und ein weiterer Vorteil ist, man kann sie weitergeben. Also ich habe genügend Menschen im Umfeld, die eine Mail eigentlich, wenn ich sie ihnen schicke, gar nicht wirklich anschauen würde. Weil das ist, was da als Mail kommt, das ist auch für viele ältere Menschen gar nicht so wirklich ihr Medium, der Bildschirm und was ist eine Mail eigentlich. Aber eine Zeitung kennt jeder. Und wenn man da etwas in der Hand hat, auch noch grafisch schön aufbereitet und man so ein bisschen einen Geschmack bekommt von dem einen oder anderen kleinen Artikel, ich glaube, dann ist es wie so ein Zuckerle, wie so ein Zuckerchen, was die Leute so ansüßt mal und dann schauen die doch auch eher rein. Und so soviel ich weiß, gibt es auch Kunden bei euch, die mehrere Exemplare bestellen und die dann verschenken. Also es gibt immer wieder Leute, die dann 10, 15, 20 Ausgaben kaufen und das dann einfach verteilen im Umfeld, weil sie sagen, der Briefkasten ist die einzige Methode, die nicht zensiert werden kann. Also das ist das einzige Medium, was man niemals zensieren kann. Der schmeißt das einfach bei den Nachbarn rein, ja.
Ja, dazu muss ich noch erwähnen, in dem Ausnahmefall Corona hatten wir noch eine extra Aktion. Da konnte man nämlich richtige Pakete, also Kartons der Expresszeitung bestellen zum Selbstkostenpreis. Also wir haben da wirklich richtig investiert in das Thema, weil es geht uns nicht nur um Geld, das ist klar. Also wir gehören nicht zu den Journalisten, die nur für Geld arbeiten, sondern hier geht es um den Kampf um die Wahrheit. Und dummerweise geht es inzwischen um den Kampf um das Überleben der Demokratie und sogar um das Überleben der Menschheit. Denn diese Corona-Nummer ist eine Attacke, wie sie noch nie in der Menschheitsgeschichte auf die Menschheit stattgefunden hat. Wir haben ja gehört, dass Bill Gates 7 Milliarden Menschen alle impfen möchte und er rechnet gleich mal sozusagen mit Kollateralschaden von 700.000 Toten, ja, dabei. Also ich verstehe gar nicht, warum der Mann nicht schon längst im Kriegsverbrecherknast sitzt. Ja, ja? Da gehört er nämlich hin und viele andere auch.
Ganz zu Beginn dieser ganzen Entwicklung, da habe ich es noch für legitim gehalten, gewisse Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Wenn man nicht weiß, was wirklich Sache ist, dann ist es, vorsichtig ist die Mutter der Porzellankiste, heißt das so schön. Aber spätestens seit Ende März, Mitte April haben wir eigentlich eine Faktenlage, die ist so glasklar, die ist so offensichtlich, dass hier etwas anderes läuft, dass hier eine ganz andere Agenda läuft. Und das ist das große Mysterium für mich und auch für viele andere, die sagen, was zum Kuckuck läuft hier eigentlich ab? Es springt einem, wenn ich das so salopp sagen darf, mit dem nackten Arsch ins Gesicht, diese ganzen Faktenlage. Auf der ganzen Welt sind die Krankenhäuser leer geblieben, bis auf ein paar wenige Hotspots, wo es aber andere Faktoren gab, die zu diesen unglücklichen Zuständen geführt haben. Aber weltweit ist diese große Todeswelle ausgeblieben. Und gerade höre ich jetzt heute im Radio, ja, Brasilien hat jetzt die 2-Millionen-Marke gerissen, sozusagen. Wie siehst du diese ganzen Panikmeldungen, wenn du sagst, das ist auch ein weltweiter Angriff auf unsere Freiheit und auf unsere Demokratie? Was passiert da?
Naja, nur zu dem Fall Brasilien zum Beispiel oder auch zum Fall Schweden. Das sind natürlich Bestrafungsaktionen, weil diese Länder sind aus der Reihe getanzt, dieser globalen konzertierten Aktion. Ja, Bolsonaro ist ja auch so ein globaler Rebell in vielerlei Hinsicht gegen diese Weltordnung, aber speziell auch auf dem Gebiet Corona hat er sich als Rebell gezeigt und diese Sachen so nicht mitgemacht. Also jubelt man ihm schnell mal 2 Millionen Infizierte unter, kein Problem. Man muss ja nur mehr testen, ja, und schon hat man diese Zahlen zusammen, wobei das ja absolute Zahlen sind und wobei die Tests absolut unzuverlässig sind, wie selbst chinesische Wissenschaftler eingeräumt haben schon vor längerer Zeit. Aber worum geht es wirklich? Ich meine, das ist eine Zeitenwende, die wir hier auch in der Expresszeitung beschrieben haben, ausführlich. Sagen wir mal so, es ging ja immer schon seit vielen Jahren in der Skeptikerszene um diese sogenannte Weltregierung. Das war immer so ein Phantom, was da rumgeisterte. Ja? Und das muss man sich vorstellen, wie eine Wüste, an der sich an mancher Stelle irgendwas regt. Und man sieht das nur so aus der Ferne. Und einige haben gesagt, ja, das ist, weiß ich nicht, irgendwie ein Käfer oder vielleicht eine Wüstenratte oder so hat sich da bewegt. Und wieder andere haben gesagt, nein, nein, das ist ein Wesen, das hängt alles zusammen. Und das ist die Weltregierung. Ja? Und jetzt das Besondere an 2020 ist, dass sich dieses Wesen erstmals aus dem Sand erhoben hat, sodass es für jeden sichtbar werden konnte. Das ist die Zeitenwende, dass das globale System seine ganze Macht gezeigt hat, den ganzen Planeten gleichzuschalten in einer Frage wie Corona, ja, und dass es nun sich zum ersten Mal gezeigt hat, wenn man so will, das Tier. Ja, ja. Okay. Und jetzt haben wir das Problem, dass nicht alle dieses Tier sehen können, sondern dass sie hinter diesem Corona-Schleier versteckt sind oder sich verstecken. Oder ja, ich sage mal, der Corona-Vorhang, so eine Art Weichzeichner, den die Eliten da vorgehängt haben für das Monster, um den Leuten zu zeigen, nein, 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 das ist ja alles in Ordnung und das müssen wir machen und dieses Wesen, das will ja nur euer Bestes, ja. Und das ist das Besondere, das ist die historische Zeitenwende, dass sich dieses globale NWO-Monster erstmals in voller Größe gezeigt hat, dass es in der Lage ist, fast 200 Staaten zu steuern und gleichzuschalten, dass Regierungschefs von verschiedensten Ländern von denselben Papieren ablesen, wortgleich in Sachen Corona. Mhm. Ja? Und das ist das Historische an der ganzen Sache.
Erklärst du dir so die unglaubliche Gewalt, mit der gegen jegliche Art von Kritik vorgegangen wird? Also ich habe es noch nie erlebt. Also ich bin es gewöhnt, als Verschwörungstheoretiker bezeichnet zu werden, weil ich deine Bücher gelesen habe zum Beispiel. Du bist schuld, ja so. Ich habe über den 11. September einfach viel nachgedacht und habe mir Autoren wie dich, deine Bücher angeschaut oder andere Wissenschaftler und Journalisten und komme dann einfach zu meinen Schlüssen. Und jetzt ist es genauso. Ich mache mir ein Bild von alternativen Fakten und versuch im Kopf das zusammenzubringen. Und alle schlagen auf Leute ein, die das kritisch sehen. Glaubst du, dass es deswegen, weil jetzt dieses Sandmonster zum ersten Mal zu erkennen ist und viele Leute dann einen Blick drauf werfen, dass man jegliche Art von Kritik per se verbietet, also so wie es der Daniele Ganser auch gesagt hat, nein, oder der Professor Mausfeld hat es ja als Deutungsrahmen gesagt, ja, so das ist eine No-Go-Area, da dürft ihr nicht hin, das ist per Definition verboten, da überhaupt nachzudenken, ob der Staat überhaupt so etwas machen könnte. Aber ich habe das Gefühl, und das ist auch die konkrete Frage dann, dass jetzt so viele Leute sozusagen zwangsaufgeweckt werden durch die ganzen wirtschaftlichen Folgen, durch die ganzen gesellschaftlichen Einschränkungen und so weiter. Mehr Chance oder mehr Gefahr? Wie siehst du es gerade?
Auch eine Chance. Also ich sagte ja schon, noch nie haben sich so viele Menschen mit diesem ganzen Viruswahn auseinandergesetzt und auseinandersetzen müssen. Also wenn mein Geschäft untergeht, meine Existenz, dann will ich auch wissen, warum, oder? Dann will ich wenigstens wissen, warum. Und so fangen viele Leute an zu recherchieren, sich mit Fakten zu beschäftigen. Und sie merken eigentlich ja, dass diese Corona-Sache, aber sogar die gesamte Virus-Sache vollkommen auf Sand gebaut ist. Ja? Also das haben wir auch in der Express-Zeitung aufgezeigt, in diesen beiden Ausgaben. Es scheitert schon an den Kochschen Postulaten. Ja, es ist ein reines Phantom. Also wenn man sich allein mal die berühmten Kochschen Postulate anschaut, ja, für die, was zeichnet, wie definiert man einen Erreger überhaupt? Das hat Robert Koch festgelegt, der berühmte Namensgeber des berüchtigten Robert-Koch-Institutes, ja. Und da stellen wir fest, das Coronavirus ist ein Phantom. Das erfüllt noch nicht mal die primitivsten dieser Kochschen Postulate. Zum Beispiel heißt das eine, der mutmaßliche Krankheitserreger kann nur in kranken, aber nicht gesunden Individuen gefunden werden. Ja? Das ist ja auch klar, wenn das ein Erreger ist, dann muss jemand, der den hat, muss krank sein. Das ist ganz einfach. Das heißt also, da gibt es 80% der Leute, bekommen diese Krankheit gar nicht, obwohl sie angeblich den Erreger in sich tragen. Das ist schon damit das erste Kochsche Postulat gekippt. Ja? Mhm, und das haben wir hier auch aufgezeigt in diesen beiden Ausgaben. Und zwar so, dass es auch verständlich wird für jeden. Und daraus kann man ersehen, um was für ein Phantom es sich da handelt. Und naja, das ist ja auch so ein Spezialthema, Phantome, Medienphantome. Also das Erste, was ich darüber geschrieben habe, war ja das RAF-Phantom. Ja. Ja? Und ich musste leider feststellen, nein, das ist kein Einzelfall, sondern Medien und Politik arbeiten permanent mit solchen Gespenstern, ja, um die Leute in Panik zu versetzen und in eine bestimmte Richtung zu treiben. Ja? Aber ich glaube, das war noch eine Frage von dir im Raum, ne?
Ich habe noch einen ganzen Sack voll Fragen habe ich noch, ja.
Ach so.
Wenn du mir gerade das Stichwort
gibst. Ich weiß wieder, warum die Leute so eine Angst haben oder warum man so gegen Kritiker vorgeht, so sinngemäß, ja, so, genau, so, auch, so, ja, so nachhaltig. Naja, also dieses Monster, was wir da sehen, das ist, ich nenne das jetzt mal die neue Weltordnung, man kann auch sagen Weltregierung. Und manche würden vielleicht auch bei meinem Bild des Tieres bleiben. Das hat ja auch Implikationen, ja. Das ist die absolute Macht über den Planeten. Und Eine absolute Macht führt, eine Macht ohne Kontrolle führt sozusagen zur Kernschmelze der Macht. Ja, da gibt es keine Bremse mehr, wie bei einem Kernkraftwerk. Das gibt den machtpolitischen Super-GAU und diese Macht, die kann sich alles leisten und sie wird sich alles leisten. Sie wird es versuchen. Ja, und dagegen müssen wir halt vorgehen.
Mir fällt gerade der neue Begriff ein, nicht der militärisch-industrielle Komplex, sondern der digital-finanzielle Komplex. Das habe ich vor kurzem mal aufgeschnappt, ich glaube von Ernst Wolf bei KenFM, der gesagt hat, also bis jetzt hat, so wie es Eisenhower damals in seiner Abschiedsrede als Präsident gesagt hat, wir müssen aufpassen, dass dieser militärisch-industrielle Komplex nicht noch mehr Macht bekommt. Er hat damals in den 60ern, kurz vor Kennedy, eben schon gewisse Strukturen erkannt. Und jetzt ist es abgelöst worden durch den digital-finanziellen Komplex. Also digital, die fünf Riesen, die GAFAM, Google,
Ja,
Amazon, Facebook,
genau.
Microsoft und Apple. Und dann auf der anderen Seite Finanzstrukturen wie BlackRock, die 6 Billionen vor sich hertragen, die eigentlich ein Land aufkaufen können, in einem Nebengeschäft. Diese Machtanhäufung, und Bill Gates ist eben einer aus dieser Gruppe heraus, hat natürlich dann auch diese absolute Macht, diese ganzen Kampagnen jetzt in die Welt hinauszutragen. Wie können wir sowas überhaupt noch stoppen? Ist diese Entwicklung jetzt mehr oder weniger unumkehrbar? Kämpfen wir wie Don Quixote mit seinem getreuen Sancho Panza gegen Windmühlen? Oder ist die Hoffnung einfach, die stirbt zuletzt?
Ja, natürlich, wir können das auf jeden Fall behindern, zumindest. Und zwar, indem wir das ansprechen, verbreiten, Leute darauf hinweisen und indem wir Sand ins Getriebe streuen. Ja, weil gut, der beste Datenschutz sind überhaupt keine Daten. Wenn ich von mir gar keine Daten hergebe, wenn ich meinen Fitness-Tracker wegschmeiße, wenn ich mein Smartphone wegschmeiße, ja, wenn ich es gar nicht mitnehme nach draußen, wenn ich weggehe oder wenn ich es ausschalte. Und der zweitbeste Schutz sind falsche Daten. Also, ich würde nicht unbedingt immer meinen richtigen Namen überall angeben, und die Hacken zusammenknallen und meine Adresse jedem geben, jedem dahergelaufenen Staatsdiener oder, weiß ich nicht, in Restaurants, wo du das jetzt eintragen sollst, ja. Also, da gibt es viele Strategien. Das überlasse ich der Fantasie jedes Einzelnen, ja. Aber man muss wissen, die Daten, die sind es. Ja, weil diese Weltregierung, dieses Monster, die neue Weltordnung funktioniert nur mit Digitalisierung. Das ist die Voraussetzung. Deswegen schwärmt man uns ja auch schon seit Jahren vor. Mein Gott, Deutschland ist so rückständig. Wir müssen die Schulen digitalisieren. Wir müssen die Landgegend digitalisieren, die Dörfer digitalisieren. Ja, sozusagen als Service für den Bürger. Also die Politiker stellen sich dann auch hin und sagen, okay, na ja, also wir sind doch verpflichtet, allen ein schnelles Internet zu verschaffen. Und der Bürger findet es dann ganz toll. Oh, super, diese Politiker, die kümmern sich darum, dass ich noch schneller daddeln kann im Internet. Ja, in Wirklichkeit ist nur mit der Digitalisierung eine Weltherrschaft möglich, weil nur die Digitalisierung diese Datenverarbeitung ermöglicht. Ja. Die ich brauche, um den ganzen Globus zu verwalten, um letztlich sogar jedes Individuum zu erfassen und zu verwalten und zu steuern. Ja. Das ist der Grund, warum diese digitale Infrastruktur wirklich aufgebaut wird. Und das ist der Grund, warum Leute wie Gates und andere so mächtig sind.
Der supergläserne Mensch sozusagen. Und jetzt schreien sogar noch alle Leute Hurra dabei, indem sie ihre Daten freiwillig abgeben. Gerd, ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar, ein Freund von mir hat in Bezug auf das Thema Impfpflicht und diese aufkommende Kritik an diesen genetisch verändernden Impfstoffen neulich zu mir gesagt, wenn die mich zwingen, dass ich mich impfen lassen muss, dann müssen sie Dachau wieder aufschließen, weil dann bin ich da der erste Insasse. Der wird alles tun, das nicht machen zu müssen. Und wenn sie ihn einsperren, er lässt sich diese Scheiße nicht in die Adern pumpen. Entschuldigung, wenn ich so drastisch bin, aber wir sind
Nee,
über das Stadium hinaus, dass hier wir haben die Handschuhe schon lange ausgezogen. Ja, okay. Wir schlagen zurück. Würdest du dich, eine blöde Frage, ich weiß eigentlich die Antwort, aber was würdest du tun, wenn man dich impfen muss oder wenn du dich impfen lassen musst?
also ich würde alles Mögliche dagegen natürlich unternehmen, ja. Und ich kann jetzt hier nicht alles auflisten, das überlasse ich auch der Fantasie des
Okay.
Einzelnen, was für Strategien man da anwenden kann. Es ist auch nicht gut, irgendwelche Strategien dauernd zu veröffentlichen. weil der Feind hört mit, ja,
Ah,
sozusagen.
ja, genau. Ja, das.
Und es gibt genügend findige Leute, jeder hat da Ideen und jeder muss sich darüber im Klaren sein, eine Impfung ist nicht rückgängig zu machen, sondern das Zeug hat man dann im Körper, das ist eine Entscheidung fürs Leben, wie eine Tätowierung, die man aber nicht sieht. Ja, nur dass jetzt hier nicht unsere Haut tätowiert wird, was ich schlimm genug finde, sondern es wird also das innerkorporale System tätowiert mit irgendwelchen Stoffen, ja. Und das ist ja, geht ja gar nicht. Sowas geht, wenn überhaupt, dann nur freiwillig. Alles andere ist Körperverletzung. Und ich sehe das auch so, selbst wenn es keine formale Impfpflicht geben sollte, dann wird es wahrscheinlich Kontrollen geben oder Zugangsbeschränkungen für Nicht-Geimpfte. Man darf dann also dieses nicht machen, jenes nicht machen, vielleicht nicht ins Schwimmbad. Das ist ein Straftatbestand, der nennt sich Nötigung, ja, vielleicht sogar Erpressung. Also das ist das Niveau, auf dem unsere Politik arbeitet, ja. Das sind für mich eigentlich Straftäter, die nur das Glück haben, dass sie selber die Gerichte beherrschen, ne? Also natürlich nicht impfen, auf keinen Fall.
Vor allem, wenn es genmanipulierende Substanzen sind, wo man überhaupt keine
Ja.
Ahnung hat, was da wirklich passiert, was längerfristig damit
Genau.
passiert, was passiert, wenn man sich fortpflanzt, wenn man Kinder hat, die diese Genetik dann in sich tragen. Also das ist, da ist ja die Büchse der Pandora, ist ja da noch harmlos dagegen als Beschreibung, ja. Ja.
Es ist ja auch so, dass schon angekündigt wurde, das ganze gesamte Prozedere der Impfstoffentwicklung massivst zu verkürzen. Jetzt waren aber auch schon herkömmliche Impfstoffe, deren Entwicklung viele Jahre gedauert hat, nicht sicher, wie die Impfschäden gezeigt haben. Jetzt wollen sie mit Impfstoffen kommen, die in wenigen Monaten oder in ein, zwei Jahren entwickelt werden. Das ist gar nicht möglich, weil man ja dazwischen Studien durchführen muss. Die lassen sich nicht beliebig beschleunigen. Wenn ich also eine Studie habe, es muss ja auch eine Langzeitstudie sein, ja. Also wenn ich jetzt jemanden impfe und der kippt jetzt nicht sofort um, kann ich nicht sagen, der Impfstoff ist sicher. Vielleicht hat er ja in einem Jahr Krebs oder was.
Ja, okay.
Oder Narkolepsie, wie beispielsweise nach der Schweinegrippeimpfung es passiert ist in Schweden, ja. Wo also Menschen plötzlich in Ohnmacht fallen, von jetzt auf sofort, können nichts dagegen machen, ja. Durch den Impfstoff, ja. Und das heißt, man kann diese Studien nicht beliebig verkürzen.
Ja.
Die müssen jahrelang durchgeführt werden, weil man muss ja auch auf die Langzeiteffekte schauen, ja. Und ja, darüber findet sich auch Material in unseren beiden Express-Zeitungsausgaben. Also die will ich nochmal den Menschen wärmstens ans Herz legen, weil da kriegen sie wirklich den absoluten Überblick und wirklich, ja, wie soll ich sagen, also fundierte Handbücher über dieses Thema und eben mal in einem Stück oder in zweien und nicht total zersplittert im Internet.
Sagst du die Seite bitte noch mal genau? Sie heißt die
Ach so,
Internetseite
ja. Die heißt Expresszeitung in einem Wort.com.
expresszeitung.com und dort findet man alle Infos, wie man sie bestellen kann, zum Abo und so weiter.
Genau, richtig.
Mache ich sehr gern Werbung für diese Zeitung. Ich glaube, wir haben die Jungs auch schon mal bei uns im Studio gehabt. Da war
Ah.
ich weiß gar nicht mehr, ob ich da dabei war. Das ist schon wieder so lange her. Auf jeden Fall ist es ein gutes Produkt, das ich jedem nur ans Herz legen kann. Und Gerhard, ja, ich danke dir dafür, dass du Zeit hattest, die Einschätzung der Lage mit uns zu teilen. Und ich glaube, wir sind jetzt in einem Zustand der angeregten Informationsweitergabe, oder ich versuche es mal einfach, wir sind einfach am Machen. Wir versuchen so viele Leute, wie es geht, zu erreichen und zu mobilisieren. Ich möchte auch an dieser Stelle noch kurz darauf hinweisen, dass am 1. August in Berlin eine große Demonstration stattfindet von dem Querdenkenbündnis. Da möchte ich alle dazu ermutigen, da auch ein Zeichen zu setzen, mit einem schönen Ausflug an die Spree zu verbinden. Und das wäre der 1.8. auf dem Tempelfelder Hof. Da werden wir auf jeden Fall auch vor Ort sein. Also, in diesem Sinn, lieber Gerhard, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und dir alles Gute und auch für dich und deine Familie.
Ja, alles Gute, Robert. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, gerne wieder. Ja, und an dieser Stelle bleibt mir noch Danke zu sagen fürs Interesse und fürs Zuschauen und für all diejenigen, die jetzt vielleicht noch irgendein altes Abo haben aus Gewohnheit von der Süddeutschen, vom Spiegel oder sonst irgendwas, streicht das doch einfach. kündigt das und macht stattdessen ein Abo für die Expresszeitung und verteilt diese Zeitung dann auch in eurem Umfeld. Ihr werdet sehen, das hat wirklich einen Effekt. In diesem Sinn, alles Gute, bis zum nächsten Mal und Servus.